HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Thematisch alles ein bisschen eingepasst in den heutigen Toten Sonntag. Digital unsterblich verändert das Internet unsere Vorstellung vom Jenseits. Sensibel und sprachfähig, was die Ausbildung zum freien Trauerredner alles vermittelt. Und mit neuem Team in die Kirchenreform. Präsidiumswahlen beim Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, kurz ZDK, ist das oberste Laiengremium in der katholischen Kirche. Zusammen mit der Deutschen Bischofskonferenz ist es Veranstalter des sogenannten Synodalen Weges. Das ist ein Dialogprozess zur Reform der katholischen Kirche in Deutschland. Bei der Herbstvollversammlung wurde nun ein neues ZDK-Präsidium gewählt. Nun steht mit Irme Stetter-Karp eine Frau an der Spitze der katholischen Laienbewegung. Sigrid Hoff berichtet aus Berlin.
Die Freude über die Wahl stand der promovierten Sozialwissenschaftlerin im Gesicht. Gleich im ersten Wahlgang hatte die höchste Vertretung der katholischen Laien in Deutschland, Irme Stetter-Karp, mit einer überwältigenden Mehrheit von 149 zu 41 Stimmen zur neuen Präsidentin gewählt. Damit übernimmt in der mehr als 150-jährigen Geschichte des Gremiums zum zweiten Mal eine Frau die Spitzenposition. Bei der Vorstellung hob Irme Stetter-Karp die Bedeutung des Reformprozesses Synodaler Weg in der katholischen Kirche hervor, für den sie sich engagiert und den sie weiter vorantreiben werde.
Für die Glaubwürdigkeit unserer Kirche, auch für die Glaubwürdigkeit des Engagements, des Zeugnisses von uns Laien, ist es nicht von der Hand zu weisen, dass wir diesen Prozess brauchen, weil wir einen immensen Reformstau haben über 5 Jahrzehnte.
Mit dieser Wahl steht die katholische Laienvertretung vor einem wichtigen personellen Umbruch. Irme Stetter-Karp, Jahrgang 1956, kommt, anders als ihr Vorgänger Thomas Sternberg und andere, nicht direkt aus der Politik. Bis zum vergangenen Jahr war sie für das Bistum Rottenburg-Stuttgart in verschiedenen Führungspositionen tätig. Seit 2010 ist sie Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbands, den sie auch im Zentralkomitee vertritt. Die personelle Neuaufstellung des katholischen Laiengremiums, das auch 3 der 4 Vizepräsidentenpositionen neu besetzte, geht mit einem Ortswechsel einher. Anfang 2022 wird das Generalsekretariat von Bonn nach Berlin umziehen. Die neue Präsidentin sieht darin eine Chance, als Vertreterin der Gläubigen einer der beiden Volkskirchen näher an der Politik zu sein. Zur Frage der Aufarbeitung sexueller Gewalt unterstrich sie, es sei notwendig, deutschlandweit Qualitätsstandards festzulegen.
Ich sehe die Kirche in einer Krise. Ich glaube aber gleichzeitig, dass es dennoch Möglichkeiten gibt, sofern die Veränderungsbereitschaft auf beiden Seiten da ist. Und eine Mehrheit sehe ich. Ich glaube, dass eine Möglichkeit da ist, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Jeder Schritt, den wir öffnen können, lohnt sich.
Mit neuem Team in die Kirchenreform. Die Präsidiumswahlen haben die Vollversammlung des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken bestimmt. HR Info Himmel und Erde heute am Toten Sonntag. Was passiert eigentlich mit der Vorstellung von einem Leben nach dem Tod, wenn immer mehr Menschen sich von den Religionen abwenden und gar nicht mehr an ein himmlisches Jenseits glauben? Eine vermeintliche Antwort liefert die KI, die künstliche Intelligenz. Menschen sterben zwar körperlich, aber virtuell leben sie als Avatare digital weiter. Michael Hollenbach über die schöne neue Welt der digitalen Unsterblichkeit.
Im vergangenen Jahr schauten weltweit rund 20 Millionen Menschen zu, als eine koreanische Mutter, deren Tochter gestorben war, in der virtuellen Realität ihr Kind wieder sieht.
Die Tochter wurde von einem Unternehmen in Südkorea sehr aufwendig rekonstruiert, sehr viel Zeit damit investiert, tatsächlich detailgenau nicht nur den Körper und das Äußere, sondern auch die Stimme dieses Mädchens nachzubilden und sie zum Sprechen zu bringen.
Der Dokumentarfilmer und Autor Hans Block hat sich intensiv mit dem Traum von der virtuellen Unsterblichkeit befasst. In dem Video sieht man, wie das Mädchen auf die Mutter zuläuft.
Und sagt, wo warst du so lange? Und es entspinnt sich eine unglaublich emotionale Szene zwischen der virtuellen Tochter und ihrer realen Mutter, die sich in den Armen liegen. Und wenn man das von außen betrachtet, sieht man, dass die Mutter natürlich nur ins Leere greift, wenn sie versucht, ihre Tochter zu umarmen.
Die Tochter Na Yong starb mit 7 Jahren an Leukämie. Vier Jahre danach sah die Mutter Yang Yesung durch eine Virtual-Reality-Brille ihre Tochter wieder.
Die Mutter selbst sagte, ihr hat das gut getan. Sie hat das Bild ihrer Tochter im Kopf gehabt die ganze Zeit, wo ihre Tochter im Krankenhaus lag, an Schläuchen gefesselt, wo die Krankheit als Bilder in dem Kopf der Mutter festhing. Und für sie war das wie so eine Überschreibung zu sagen, ich habe meine Tochter noch einmal glücklich, lebendig, quietschfidel in diesem Park sehen dürfen und das hat mich besänftigt.
Das virtuelle Wiederaufstehen des verstorbenen Mädchens ist nur die Spitze eines Eisbergs. Die künstliche Intelligenz bietet mehrere Optionen, mit den Toten scheinbar in einen digitalen Austausch zu treten. Zum Beispiel, wenn alle Audios des Verstorbenen gesammelt wurden und ein Social Bot, eine Art Minicomputer, mit der Stimme des Toten Fragen beantwortet.
Ich halte das aber für hochriskant,
sagt der evangelische Pfarrer Rainer Liebhold, der das kirchliche Trauerportal Gedenkenswert betreut.
Weil es tatsächlich Menschen das Abschiednehmen erschwert. Wir kommen um die Zumutung nicht herum, dass wir uns auf den Abschied auch einlassen.
Früher waren die Abschiedsrituale genau festgelegt. Nach dem Tod blieb der Verstorbene noch einige Zeit im Haus aufgebahrt, sodass sich die Familie und die Nachbarn verabschieden konnten. Bei der Beerdigung folgte oft das halbe Dorf dem Sarg bis zum Grab. In der katholischen Kirche erinnert man im Sechswochenamt an den Toten.
Die große Stärke eines Abschiedsrituals ist, dass es tatsächlich eine Zäsur markiert. Erst wenn wir wirklich verinnerlicht haben, dass der Tote nicht mehr da ist, können wir uns neu organisieren für ein Leben ohne ihn. Und alle Versuche zu suggerieren, dass wir mit dem Toten weiter in Kontakt bleiben können, sind meiner Ansicht nach ein Risiko für einen gesunden Trauerprozess.
Digital unsterblich, wie das Internet unsere Vorstellung vom Jenseits verändert. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann sind Rituale also wichtig, um der Trauer einen Ort zu geben und tatsächlich einen Prozess des Abschiednehmens zu ermöglichen. Diese Abschiedsrituale waren in unseren Breiten über viele Jahrhunderte das Monopol der christlichen Kirchen. Doch inzwischen möchten viele Angehörige auch, dass ihre Lieben von freien Grabrednern beigesetzt werden, weil sie entweder selber nicht mehr in der Kirche sind oder dort schlechte Erfahrungen gemacht haben oder schlicht auch der Verstorbene nicht mehr Mitglied einer Kirche war. In Rödermark gibt es für angehende Trauerredner die sogenannte Trauerrednerakademie. Dort können Sie alle Fertigkeiten lernen, die Sie als Begleiter von Trauernden und als Ausrichter einfühlsamer Trauerfeiern benötigen. Valentin Beige hat einige Zeit in einem solchen Seminar verbracht und auch eine Frau getroffen, die schon Berufserfahrungen als Trauerrednerin sammeln konnte. Hören Sie als kleinen Schwerpunkt zum heutigen Toten Sonntag in den kommenden gut 10 Minuten Einblicke in einen noch jungen Berufsstand.
Mario, fang an. Halt, ich gebe euch die Rede noch schnell. Sekunde, Mario.
Ja, ich bin schon mitgenommen.
Mario, fertig.
Ja. Manchmal zerreißt eine Sehne mitten im Sprung. Manchmal versagt unsere Stimme mitten im Lied. Manchmal gehen die Lichter aus mitten im Fest. Der Tod ist in ihr Leben getreten. Deshalb sind wir hier. Wir müssen heute Abschied nehmen.
Ein Hotel in Rödermark bei Frankfurt. Im großen Seminarraum mit Blick auf den grünen Garten sitzen 9 Menschen. Sie wollen Trauerredner werden. Menschen beim Abschied von Angehörigen und Freunden helfen und die Verstorbenen würdevoll beerdigen. Marion liest gerade eine Trauerrede. Aber es ist nicht das erste Mal, dass Marion eine Rede für und über Verstorbene hält.
Ich habe die Trauerrede bei meinem Mann vor 2 Jahren gehalten und auch vor etlichen Jahren für meinen Sohn und habe jetzt gedacht, ich möchte doch eine Ausbildung machen in dieser Richtung.
Ausbildung und Arbeiten als Trauerredner. Warum machen Menschen das? Was treibt sie an? Und wie arbeiten Trauerredner eigentlich? Zu Besuch in einem wenig bekannten Job.
Es ist für mich die schönste Berufung in meinem Leben. Ganz einfach aus folgenden Gründen. Allein die Abschiedsgespräche, diese ehrlichen Gespräche mit den Angehörigen, diese offenen Gespräche. Wenn es uns gelingt, das Vertrauenstor zu öffnen, und es gelingt uns meistens. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr wichtig für die Angehörigen, genauso auch für mich sehr erfüllend.
Martin Schneller ist seit vielen Jahren Trauerredner. Dabei kommt er, wie viele seiner Kolleginnen und Kollegen, aus einem ganz anderen Berufsfeld.
Ja, ursprünglich stamme ich aus der Weiterbildung. Und zwar, ich bin seit 35 Jahren in der Weiterbildungsszene tätig. Angefangen habe ich mit der Entwicklung von IT-Konzepten für große Unternehmen wie die Deutsche Bank, für die Deutsche Post, für Telekom, ja, und so weiter. Da haben wir die Bildungszentren damit unseren neuen Konzepten und auch den dazugehörigen Trainern ausgestattet.
Ganz ursprünglich, noch in der Schulzeit, wollte Martin Schneller Priester werden. Doch die Liebe zum anderen Geschlecht kam ihm in die Quere.
Schon bereits auf dem Gymnasium war mein Spitzname Pfarrer. Und das Zölibat stand mir einfach im Wege. Dann einfach zu konvertieren und sagen, ja okay, dann gehe ich doch zu den Protestanten. Nein, das war mir damals nicht möglich. Dazu war ich einfach zu stark geprägt.
Vor 18 Jahren ist Martin Schnellers Mutter gestorben. Die Beerdigung war ein Wendepunkt in seinem Leben, denn so wie die Beerdigung ablief, war er ganz und gar nicht zufrieden mit der Abschiedszeremonie.
Das war in meinen Augen eine Katastrophe. Eine Frau mit 8 Kindern, ein Leben lang selbstständig gewesen. Sie war selbst Steuerberaterin und hat uns Kindern doch wunderbar fürs Leben vorbereitet. Und dann so einen schwachen Auftritt es war damals leider ein freier Redner gewesen, das hat mich doch sehr geschockt. Da habe ich dann doch den Entschluss gefasst, Mensch Martin, da muss ich was ändern. Und ich wurde dann Trauerredner.
Es ist Tag 5 im Trauerrednerkurs in Rödermark bei Frankfurt. Mehrere Wochen dauert die Ausbildung in der Trauerrednerakademie. Martin Schneller bietet seit 2011 Seminare für angehende Trauerrednerinnen und Trauerredner an. Eine Teilnehmerin aus dem Kurs hat bald schon eine Trauerfeier und bekommt von Martin Schneller noch last minute sozusagen einige Tipps und Tricks an die Hand. Er lehnt sich lässig auf das Rednerpult, er umarmt es fast mit beiden Händen und fragt provokant in die Runde.
Das sieht gut aus, oder? Machen wir das? Nee, wir gehen wieder darüber und Blickführung immer zur Urne. Nicht die Angehörigen beobachten, da flennen sie jetzt alle. Wie fühlt ihr euch? Möglichst schlecht, wunderbar. Nein, immer Blickführung nach vorne.
Es sind Momente wie diese, die zeigen, warum Martin Schnellers Kurse gefragt sind. Viele Trauerredner starten ohne Ausbildung oder Fortbildung in den Job. Denn prinzipiell kann sich jeder Trauerredner nennen oder als Trauerredner arbeiten. Aber was zeichnet einen guten Trauerredner denn aus?
Eloquenz, empathisch sein. Er muss bereit sein, sich persönlich zurückzunehmen, nicht in der ersten Reihe zu stehen, Kommentierung, Belehrungen, eigene Geschichten erzählen gibt's nicht, aktives Zuhören ist angesagt und natürlich auch eine gewisse Intelligenz.
Marion hatte früher eine psychologische Praxis auf Föhr. Inzwischen lebt sie wieder in ihrer Heimatstadt Hamburg. Manches auf dem Lehrplan für die angehenden Trauerredner ist ihr als Psychologin vertraut. Wie führe ich ein Trauergespräch? Wie gehe ich mit den Angehörigen der Verstorbenen um? Anderes dagegen fordert auch die gelernte Psychologin stärker. Wie gestalte ich eine Erinnerungsfeier? Und auch Sprechtraining und Vermarktung stehen auf dem Stundenplan. Marion ist nach einer Woche Trauerrednerkurs um einige Erfahrungen reicher.
So die ersten Schritte, um Trauerreden gut halten zu können. Es ist nicht nur der Text wichtig, sondern auch die Weitergabe zwischen dem Text, den ich transportieren will, und den Zuhörern. Das muss eben also auch mit bestimmten Mitteln gemacht werden. Und natürlich auch, wie wird eine Rede richtig aufgebaut und diese Dinge.
Dabei halfen ihr das Sprechtraining oder das Schreibtraining mit Fachdozierenden. Und natürlich wird auch darüber gesprochen, was in einer Trauerrede angesprochen werden muss und wie sie aufgebaut ist. In der Regel beginnt und endet jede Trauerfeier mit Musik. Teil 2 und 3 sind oft ein Literaturzitat und die Begrüßung der Angehörigen. Aber am wichtigsten ist das Porträt des Verstorbenen und die Worte, mit denen TrauerrednerInnen die Hinterbliebenen trösten. Knapp 940.000 Todesfälle gab es im Jahr 2019, etwas mehr im Jahr 2020. Gleichzeitig gehen die kirchlichen Beerdigungen seit Jahren konstant zurück. Im Jahr 2019 waren es knapp 500.000 kirchliche Beerdigungen. Das sind rund die Hälfte der Verstorbenen. Doch was ist mit der anderen Hälfte? Klingt das nur nach goldenen Zeiten für Trauerredner oder sind es auch goldene Zeiten? Kathi Pitan ist Trauerrednerin im mittelhessischen Marburg. Sie macht 2 Trauerfeiern in der Woche. Mehr Trauerfeiern wären zwar möglich, aber 2 findet sie ausreichend. Und sie ist mit den anderen Trauerrednerinnen und Trauerrednern in Marburg vernetzt und sie kann Trauerfälle weitergeben. Zu Trauergesprächen mit Angehörigen von Verstorbenen nimmt sie manchmal ihren Hund mit.
Zum einen löst es Stress, also ein Fell zu streicheln, da gibt es ja auch viele Untersuchungen zu, dass sich das positiv auf Herz-Kreislauf-System auswirkt. Also die Rina zum Beispiel, die lehnt sich gerne gegen die Menschen und diese Wärme und dieses feste, warme, ich bin da zu spüren, das tut sehr gut. Ich glaube, dass die Rina da auch drauf steht.
Als Kathi Pitan ihre Haustüre öffnet, kommt erstmal geballte Hundepower im Doppelpack zur Türe rausgeschossen. Sie und ihr Mann haben 2 Hunde. Die einjährige Gretel wohnt inzwischen mit im Haus.
Die Rina, die ist jetzt 10. Und das war für mich auch ein ganz großer Traum, mit Trosthund zu arbeiten. Rina macht das ganz wunderbar. Die ist eine ganz liebe, ruhige, eine Pudelhündin. Und sie mag das sehr, sehr gerne, neue Menschen kennenlernen und befreundet sich sehr gerne.
Eigenschaften, die Rina für ihren Job auch braucht. Immerhin ist Rina bei Trauergesprächen dabei und unterstützt Menschen in ihrer Trauer, einfach indem sie da ist.
Bei Rina ist es sogar so, wenn jemand anfängt zu weinen, dass sie dann oft sogar nochmal positiv reagiert und nochmal näher kommt oder sich irgendwie so gegendrückt oder überhaupt aufsteht und herkommt, weil gerade jemand anfängt zu schluchzen oder so. Und das ist natürlich genial. In der Gesellschaft ist es ja oft so, dass Menschen sich für ihre Tränen eher schämen oder eher denken, das kann ich hier gar nicht zeigen.
Zusammen mit ihrer Hündin Rina hat sie eine Therapiehundausbildung gemacht. Einer der ersten Einsätze von Rina war die Beerdigung eines Familienvaters.
Die Familie hatte die Idee, dass man einfach nur am Grab steht. Und dann habe ich das so vor meinem inneren Auge gesehen, wir Erwachsenen stehen da, dann ist da das Loch für die Urne und dann steht da irgendwo ein kleines Mädchen, so quasi eine Etage tiefer von der Körpergröße und wer ist da bei ihr, habe ich mich gefragt. Und wie kann sie das spüren, dass sie da nicht so alleine ist, wenn dann die Erwachsenen alle eben mit den Köpfen so viel weiter oben sind. Und dann hatte ich die Idee mit der Rina. Und sie hat das mit Bravour gemeistert. Sie ist sofort auf das Kind zugesteuert, hat sich neben das Kind gesetzt und ist nicht mehr von der Seite gewichen. Und dann war quasi die Hand immer so im Hundeschopf oben.
Mehrere wissenschaftliche Studien haben inzwischen bewiesen, dass Therapiehunde dabei helfen können, das Stresslevel zu senken. Eine Studie der Uni Leipzig ergab, dass Hunde extrem feinfühlig sind. Hündin Rina merkt, wenn in Trauergesprächen etwas Wichtiges noch nicht angesprochen wurde.
Es gibt manchmal in der Trauer auch verdeckten Ärger, weil es gibt ja auch so Sprüche wie, über Tote soll man nichts Schlechtes sagen und man hat vielleicht auch ein schlechtes Gewissen, wenn man eigentlich traurig ist, die Person ist nicht mehr da, aber irgendwie ärgert man sich trotzdem über Sachen, die blöd gelaufen sind früher mal. Und die Rina fängt dann an, sich zu kratzen, wenn sowas in der Luft liegt. Also die kratzt sich dann auf so eine hektische Weise, so ein bisschen fahrig, unmotiviert. Und wenn ich das beobachte, mittlerweile frage ich dann einfach direkt, kann das sein, dass du dich ärgerst? Und dann kam schon jetzt öfters die Antwort, ja und wie? Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe das selber bei der Person nicht erkennen können. Und Irina war dann quasi wie ein Stimmungsbarometer und hat mir quasi geholfen, in Kontakt zu gehen. Und das Interessante ist, wenn die Person sagt, aber und wie, stand sie auf, setzte sich wieder an die Person dran. Also so eine ganz schöne Bestätigung, ja.
Neben der 10-jährigen Rina gibt es noch die einjährige Hündin Gretel. Ein ganz anderes Kaliber als Rina. Gretel ist jung, stürmisch und lustig.
Sie hat eine wilde Rockermähne, irgendwie so eine lustige Frisur. Und das bringt die Menschen zum Lachen. Und das scheint vielleicht Gretels Spezialität zu sein, dass sie so eine lustige, lebendige Ausstrahlung hat, dass es einen auch mal zum Lachen bringt.
Und genau diese Lustigkeit der beiden Hunde hilft auch manchmal, die Trauer der Angehörigen zumindest kurz beiseite zu schieben.
Es gibt so eine ältere Frau, die ich auch ein paar Mal besucht habe, wo ich Gretel mit dabei hatte, die ja sehr in so eine Depression auch gekommen ist durch ihre schwere Trauer, eine wirklich große Trauer. Und dann haben die beiden Hunde miteinander gespielt und ich dachte kurz, eigentlich sollten die doch jetzt hier arbeiten, die müssen doch jetzt hier Therapiehunde sein. Und dann habe ich aber das Gesicht beobachtet von der Frau und die fing so an zu strahlen und die Augen fingen wieder an zu leuchten, weil sie die Hunde beim Spielen beobachtete und dann ja auch wieder gelächelt hat. Und dann dachte ich, nee, auch das ist gerade ein richtig guter Moment.
Zurück im Trauerrednerkurs in Frankfurt-Rödermark. Martin Schneller wirft die Teilnehmenden jetzt in eiskaltes Wasser. An Tag 5 des Kurses, nach Sprech- und Schreibtraining, nach simulierten Trauergesprächen, wird es jetzt ernst. Die Teilnehmenden halten eine Trauerrede, die jemand anderes geschrieben hat.
Wir müssen heute Abschied nehmen. Abschied nehmen von einem Menschen, der zu Ihnen, zu Ihrer Verwandtschaft, zu Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis gehörte.
So beginnt die Trauerrede. Im Seminarraum ist es jetzt still geworden, während Marion die Rede vorträgt. Danach gefragt, wie es sich angefühlt hat, sagt Marion.
Das ist für mich in Ordnung. Ich leide zum Glück nicht stark unter Lampenfieber.
Auch Christel stand an diesem Tag am Rednerpult im großen Seminarraum und hat eine Trauerrede gehalten. Ihre allererste überhaupt.
Es war an sich sehr gut. Ein bisschen nervös war ich, das muss ich zugeben. Und ich habe mich überwiegend auf den Text erstmal konzentriert, weil ich auch nicht so viel Zeit hatte, mich vorzubereiten. Ich habe lediglich einmal den Text durchgelesen. Und von daher war das in dem Moment schon ein bisschen anstrengend und ungewohnt, weil 9 Seiten sind doch lang. Und ich habe gemerkt, der Atem wird langsam knapp.
In der zweiten Ausbildungswoche geht es dann um Dinge wie Marketing oder die eigene Homepage. Und danach werden die jetzt noch angehenden Trauerredner als eben solche arbeiten. Martin Schneller empfiehlt jedem Teilnehmer, sich Netzwerke zur Unterstützung aufzubauen. Denn es gibt Trauerfeiern, die lassen einen so schnell nicht wieder los. Vor allem, wenn man Kinder beerdigen muss.
Kinder ist meine Schwachstelle. Da muss ich aber sagen, habe ich mir inzwischen ein wunderbares Netzwerk aufgebaut. Ich bin totaler Netzwerker. Das heißt, ich habe einen Psychiater dabei, ich habe eine Trauerbegleiterin dabei und die fangen mich dann auf.
Der Berufsstart in den Job als Trauerredner ist nicht einfach und führt immer über Bestatter. Auch für die angehende Trauerrednerin Christel aus Mittelhessen steht nun Klinkenputzen auf dem Plan.
Ja, jetzt müssen wir erstmal hier das Zertifikat bekommen. Dann muss ich mich wieder mit meinem Bestatter kurzschließen, ob er mir ein paar Aufträge zuschustert. Und dann wollen wir mal schauen, wie es läuft. Gehen wir ganz entspannt an.
Begleiter auf den letzten Wegen. Die Ausbildung zum freien Trauerredner vermittelt viele Kompetenzen. Das war ein Beitrag von Valentin Weige.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist zurzeit das größte Bauvorhaben der EKHN, der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Im Darmstädter Vogsviertel entsteht gerade für knapp 12 Millionen Euro ein 4000 Quadratmeter großer Komplex. In Zeiten schwindender Mitgliederzahlen erschließt sich der Sinn nicht sofort. Aber es ist auch eine Verkleinerung für die betreffende Gemeinde und schließlich waren Möglichkeiten da, anderes mit einzubeziehen in diesen großen Neubaukomplex. Petra Demand berichtet.
Robustes Schuhwerk ist dringend nötig für alle, die sich auf dem Gelände der Darmstädter Südostgemeinde umsehen wollen. Wobei die meiste Fläche momentan sowieso von Bauzäunen abgesperrt ist, drumherum aber Schotter und Matsch. Hier stand bis vor etwa einem Jahr das Christophorushaus, das geräumige, aber 50 Jahre alte Gemeindezentrum der kleinen evangelischen Gemeinde.
Ein Flachbau, an allen Seiten offen. Das heißt, man musste unendlich viel Heizkosten reinstecken. Das war weder ökologisch noch ökonomisch wirklich auf Dauer zu machen. Deswegen hat die Gemeinde sehr schnell gesagt, wir müssen uns da irgendwie was einfallen lassen.
Und dabei, erklärt Thomas Kluck vom Bauausschuss der Gemeinde, ist dann das rund 4000 Quadratmeter große Grundstück als Kapital ins Spiel gekommen.
Und da kam die Landeskirche auf uns zu und hat gesagt, wir suchen einen Bauplatz für das Zentrum Bildung, Zentrum Seelsorge, können wir da nicht gemeinsam was machen?
Die Gemeinde verkleinert ihre Räume also drastisch auf etwas mehr als ein Viertel.
Da muss man sich natürlich ein bisschen einschränken. Ich glaube, es wird natürlich schon erstmal ein bisschen Trauerarbeit nötig sein.
Auf der frei werdenden Fläche entsteht ein Neubau für zwei Zentren der Kirchenverwaltung, die sich bisher in Friedberg und in einem ehemaligen Schwesternwohnheim in Darmstadt um Kitas, Jugendzentren und Seelsorgestationen gekümmert haben. Auf dem Grundstück der Südostgemeinde soll mit den neuen Pächtern dann so eine Art Kirchen-WG entstehen, freut sich die Darmstädter Dekanin Ulrike Schmidt-Hesse.
Die werden so zusammenarbeiten können, dass es viele Synergien gibt. Also es können Räume gemeinsam genutzt werden. Das wird insgesamt sehr viel effizienter. Das Gebäude ist auch ökologisch sehr gut aufgestellt.
Ein Passivhaus ist es zwar nicht geworden, aber immerhin werden gute Dämmung, eine Luftwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage die Energiekosten immens senken. Als kleines Trostpflaster leistet sich die Südostgemeinde außerdem erstmals einen Glockenturm, der repräsentativ vorn an der Ecke zur Hauptstraße stehen wird.
Ich weiß, dass sich vielleicht nicht alle Nachbarn darüber freuen werden. Aber auf der anderen Seite finde ich es schon ganz gut, dass wir hier Flagge bekennen und sagen, wir stehen hier für christlichen Glauben und das muss auch erkennbar sein.
Größer und doch kleiner, die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau steckt knapp 12 Millionen Euro in ein neues Kirchenzentrum in Darmstadt. Empfehlen möchte ich Ihnen an dieser Stelle noch unseren Newsletter. Sie wissen, da bekommen Sie Hinweise auf Sendungen zum Thema Kirche und Religion in allen Hörfunkwellen, auch im HR-Fernsehen, alle 14 Tage. Das Abonnement geht einfach. Sie gehen im Internet auf die Seite www.hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in ein Formular ein. Dann gibt's laufend aktuelle Hinweise auf unsere Themen in den Sendungen aus Religion und Kirche im Newsletter. Registrierung unter hr.de/religion. Das war hr Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.